Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Zunächst geht's um Kopfbälle und eine Studie im renommierten New England Journal of Medicine. Die hat den britischen Fußball nämlich in Aufruhr versetzt. Wissenschaftler von der Universität in Glasgow haben die Daten von mehr als 7000 ehemaligen Fußballprofis und rund 23.000 Menschen aus anderen Berufen erhoben und kommen zu einem besorgniserregenden Ergebnis. Die Sportler sterben im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung mit einer 3,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit an einer degenerativen Hirnkrankheit. Als mögliche Ursache werden die vielen Kopfbälle genannt, die Fußballer im Verlauf ihrer Karriere machen, gerade auch als Jugendliche. In England hat deswegen der Fußballverband nun ein Verbot von Kopfbällen im Training der unter 12-Jährigen erlassen. Und wie es damit hierzulande aussieht, hat Daniel Teveleit für uns recherchiert.
Endlich, werden manche Fußballeltern in England sagen, Kinder unter 12 Jahren sollen nur noch in den Spielen köpfen. Entsprechende Übungen im Training wird es nicht mehr geben. Selbst in höheren Altersstufen sollen die Jugendlichen nur noch sehr dosiert Kopfbälle trainieren. So heißt es in einer neuen Richtlinie des englischen Fußballverbandes FA. In den USA wurde 2015 sogar ein grundsätzliches Verbot von Kopfbällen für Kinder unter 11 Jahren eingeführt. Mit dem Vorstoß in England könnte auch die Diskussion in Deutschland neuen Treibstoff erhalten, sagt Tim Meyer, der Chefmediziner des Deutschen Fußballbundes.
Das kann ich mir vorstellen, weil England ist ja quasi nicht nur das Mutterland des Fußballs, sondern auch das Mutterland des Kopfballs. Also das ist schon ein Wort.
Im Rugby, Football und Eishockey werden schon lange große Debatten über die Folgen von Kopfverletzungen geführt. Wiederholte Gehirnerschütterungen können die neurodegenerative Erkrankung CTE auslösen, an der einige Eishockey- und Footballstars verstorben sind. Die Hauptursache für die folgenschweren Gehirnerschütterungen sind in diesen Sportarten jedoch heftige Zusammenstöße zwischen einzelnen Spielern und keine Kopfbälle. In der emotionalisierten Debatte werde das viel zu oft vermischt, sagt die Neurologin Nina Federmann vom Swiss Concussion Center, einer Klinik für Gehirnerschütterungen und Kopfverletzungen in Zürich.
Also diese New England Journal of Medicine, die Studie hat leider zu einer Überinterpretation von Ergebnissen geführt. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Kopfballspiel und Demenz kann aus der Studie nicht hergeleitet werden.
Weil es sich um eine retrospektive Untersuchung handelt, in der die Folgen des Kopfballspiels nicht von anderen Faktoren wie Zusammenstößen und Stürzen isoliert werden konnten. Hinzu kommt, dass die untersuchten Profis irgendwann in den 50er, 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts spielten, als es noch keine leichteren Bälle für Jugendliche gab. Mit den heutigen Bedingungen ist das nicht vergleichbar. Und Unterschiede zwischen Feldspielern und Torhütern, die ja nur selten köpfen, hat die Studie nicht festgestellt. Fundierte Aussagen über die Auswirkungen des Kopfballspiels lassen sich auf der Basis der heute existierenden Untersuchungen nicht machen, sagt DFB-Arzt Tim Meyer.
Also ich würde in der Tat sagen, dass wir davon noch sehr weit weg sind. Und ich glaube auch, dass es nicht einfach sein wird, sich dem zu nähern, aus quasi methodischen Gründen. Klar scheint ja zu sein, wenn ich mal ganz trivial rangehe, es ist nicht so, dass da lauter 50-jährige demente Ex-Profis rumlaufen. Also es ist nicht irgendwie ein Rieseneffekt, der ganz einfach nachzuweisen wäre. Wir reden wahrscheinlich von etwas, was nicht bei jedem auftritt und vielleicht auch nicht jetzt massiv ist, sondern kleinere Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten betreffen könnte.
Bislang wurden nicht einmal solche kleinen Veränderungen nachgewiesen. Das wissen auch die Verantwortlichen in England. In den Augen von Les Howie, dem obersten Trainerfunktionär des dortigen Verbandes FA, reicht aber schon der bloße Verdacht zur Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen.
Es wird da draußen Leute geben, die sagen, wir waren übervorsichtig, wir gehen zu weit. Die Political Correctness mache alle verrückt. Aber das stimmt nicht. Wir geben eine maßvolle Antwort auf den modernen Fußball. Ich würde mich freuen, wenn die Forscher in 3 Jahren sagen, wir waren wahrscheinlich übervorsichtig. Aber ich möchte mich lieber für eine zu große Vorsicht entschuldigen, als dafür nicht weit genug gegangen zu sein,
sagte Howie gegenüber Sky. Der DFB sieht derzeit keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt. Der Verband empfiehlt in seinen Lehrplänen ohnehin schon länger, dass Kinder im Grundschulalter das Kopfballspiel nur mit ganz leichten Plastikbällen üben. In Deutschland wird intensiv daran gearbeitet, die Wissenslücken zu schließen. DFB-Arzt Meyer hat gemeinsam mit der DFL eine aufwendige Untersuchung zum Gesundheitszustand ehemaliger Profis angestoßen, als Teil der großen von Bund und Ländern geförderten Narco-Gesundheitsstudie mit 200.000 Teilnehmern. Dass andere Nationen trotz der dünnen Datenlage Konsequenzen ergreifen, liege an der dortigen Popularität von Sportarten, in denen die Köpfe der Sportler stärker gefährdet sind als im Fußball, sagt der Mediziner.
Also im Grunde genommen haben die in England einfach Druck im Kessel. Dort wird aus einem anderen Gesichtspunkt von den Medien berichtet, nämlich auch vor dem Hintergrund dessen, was Rugby gemacht hat. Und Rugby hat halt sehr viel gemacht, weil Rugby das irgendwann als ein großes Problem der Sportart anerkennen musste.
Kontrolliert gespielte Kopfbälle im Fußball sind ein vollkommen anderes Phänomen als Unfälle durch Zusammenstöße. Und sie verlieren im Jugendbereich ohnehin an Bedeutung. In den unteren Altersklassen werden die Wettkämpfe mehr und mehr als Funino-Spiele ausgetragen. 3 gegen 3 auf einem kleinen Spielfeld mit 4 Toren. Der Verband will seine Jugendlichen zu dribbelstarken Flachpassspielern ausbilden. Flanken und hohe Bälle kommen da kaum vor. Grundsätzlich plädiert Meyer eher für einen sensibleren Umgang mit dem Thema als für ein Verbot.
Wenn wir alle dazu bringen, dass wir das Bewusstsein schärfen, dass in der Tat Kopfballtraining nicht irgendwie ständig gemacht wird, dass man aber trotzdem es in gewissem Maße beibehalten kann, um die Kinder und Jugendlichen auf das vorzubereiten, was zwangsläufig auf sie zukommt, solange wir im Erwachsenenfußball nicht auch das Kopfballspielen verbieten.
Denn irgendwann wird eben doch geköpft. Und bei Erwachsenen führen eine gute Technik und eine kräftige Nackenmuskulatur nachweislich dazu, dass die Kopfbälle weniger starke Auswirkungen auf das Gehirn haben. Die Neurologin Federmann sieht die eigentliche Gefahr für die Kinder im immer noch viel zu gedankenlosen Umgang mit Gehirnerschütterungen. Sie empfiehlt:
Vereine und Verbände sollten für Symptome und Befunde einer Gehirnerschütterung sensibilisiert werden. Und aus meiner Beobachtung jetzt auch im klinischen Setting besteht gerade im Kinder- und Jugendbereich ein Mismatch zwischen großer Diskussion und möglicher Auswirkung des Kopfballspiels und das adäquate Management von Gehirnerschütterungen und anderen Kopfverletzungen, wo ja die Erschütterung eigentlich viel größer ist.